Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir wagen in diesem Themenschwerpunkt einen Blick über den Tellerrand und ich rede mit Menschen, die entweder im Ausland arbeiten oder sehr viele Jahre im Ausland gelebt haben. Wir schauen uns an, wie sich Arbeit und Wirtschaft in diesen Gegenden, in diesen Regionen verhält und wie man dort vielleicht das Leben anders lebt. Heute zu Gast ist Tine Bieber. Sie lebt in Amsterdam, ist seit vielen Jahren dort, arbeitet als Partner bei Energy Circles. Dort hat sie die Themen Kommunikation, Markenbildung, Unternehmenskultur, Organisationsstruktur. Das passt ganz gut in unsere New Work Bubble. Und sie ist Gründerin von Emma Amsterdam, einem Startup in der Textilindustrie mit dem Ziel, diese Industrie nachhaltiger zu machen in allen Bereichen. Ich rede mit ihr über das kommunikative Holland, was der Unterschied ist zwischen Holland und den Niederlanden und was wir von unserem Nachbarland lernen können. In der Vorwoche ging es um Dänemark, jetzt schauen wir uns ein anderes Vorzeigeland an. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Immer häufiger höre ich Sätze wie, ja, die in den Niederlanden, die sind doch viel weiter. Ob das wirklich so ist, das wird Tine uns erzählen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in diesem Gespräch und wie immer findest du in den Shownotes alle Links zu ihr. Audio ab mit Tine Bieber. Du lebst in Amsterdam, aber nicht direkt Amsterdam, sondern ein bisschen, du wohnst in einem Vorort, ne? Aber die große Frage ist natürlich, warum bist du in die Niederlande gezogen oder nach Holland, wie ja manche auch sagen?
Ja, also Holland ist tatsächlich nur die Provinz und Niederlande das Land. Tatsächlich wohnen wir in Amsterdam, aber nicht im Zentrum direkt, aber es ist noch Amsterdam, für viele ein anderes Amsterdam. Aber ich bin eigentlich das erste Mal nach Holland gezogen, schon vor 9 Jahren ist es jetzt her, fürs Studium. Und die Gründe waren sehr praktisch. Also ich hatte vorher ein Auslandsjahr in Amerika und wollte in englischer Sprache oder in Englisch studieren. Und hatte mich nach Möglichkeiten umgeguckt und die Auswahl in Deutschland hat mir nicht so zugesagt. Und von daher, Holland hatte super Möglichkeiten und dann war das schnell entschieden und wollte auch ein internationales Umfeld. Und ja, seitdem war Holland immer ein Thema, weil ich damals auch meinen Freund, mittlerweile Verlobten, kennengelernt habe, der Holländer ist. Und wir haben in verschiedenen Ländern zusammen gewohnt und dann tatsächlich sind wir nochmal in Deutschland angekommen für 2 Jahre, aber doch nicht so ganz angekommen. Also es hat irgendwie, ich hab mich gefühlt, als wäre ich irgendwie so ein bisschen in eine Box gedrückt worden. Hat gegebenenfalls auch was damit zu tun, dass wir zurück in mein Heimatdorf gezogen sind, eine Gemeinde in Bayern. Jetzt wird es schwierig. Nee, also es war tatsächlich so, dass ich habe Deutschland nochmal mit anderen Augen oder aus einer anderen Perspektive einfach kennengelernt. Und zwar, was sehr präsent war, war dieses Sicherheitsgetriebene und auch Angstgetriebene. Fand ich ultra spannend und habe dann aber auch gemerkt, okay, was macht es mit mir und was brauche ich? Und da habe ich eigentlich herausgefunden, dass ich schon lange oder immer auch so einen Trieb in mir hatte, der nach sowas wie Bedeutung im Leben gesucht hat oder auch Bedeutung in den Dingen, die ich tue. Und dadurch, dass dann das irgendwie immer präsenter und größer wurde und auch bei meinem Freund, wurden wir auch ganz schnell irgendwie ganz negativ. Das war wie als wären so Schichten auf meinen Kern gelegt worden. Und im Kern bin ich sehr positiv und abenteuerlustig und neugierig. Und es wurde immer weniger und immer weniger. Und dann dachte ich so, okay, ich glaube, es wird Zeit für eine Entscheidung. Und in der Zeit haben wir auch, wir sind auch persönlich durch eine sehr spannende, interessante und auch traurige Phase gegangen. Also wir haben einige Menschen verloren, die uns sehr nah gestanden haben. Und das rückt natürlich auch nochmal die ganze Lebensfrage in eine andere Perspektive.
Auf jeden Fall.
Ja. Und ich denke, aus dieser Energie raus war das dann so, okay, what's next? Wo wollen wir hin? Und wir kannten Amsterdam damals schon gut und Amsterdam war dann für uns so die erste Wahl in Sachen, was gibt uns die Stadt für eine Energie, wie ist die aufgebaut und ja, das Spannende an Amsterdam ist einfach, es ist ein Melting Pot. Da wohnen über 175 verschiedene Nationalitäten, über 50% der Menschen dort kommen nicht aus Holland oder den Niederlanden. Über 50%,
krass.
Ja.
Okay.
Also es ist auch Amsterdam ist jetzt keine repräsentative Stadt, um jetzt die holländische Kultur irgendwie darzustellen. Aber es bringt natürlich extrem viel Inspiration, weil man also meine Einstellung ist so ein bisschen, jeden Menschen, den ich kennenlerne, der gibt mir auch irgendwas über mich selbst oder über das Leben preis. Und das Leben dann durch so viele verschiedene Geschichten zu sehen, gibt natürlich nochmal eine komplett andere Perspektive. Und das war damals, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt auch, warum Amsterdam und ja, was gibt uns das und was bringt uns das in unserem Leben?
Ja, ich finde das interessant, weil ich liebe die Stadt. Ich war im August, genau, im August das letzte Mal dort. Und es ist ja wirklich, also die Stadt ist ultra lebendig, sie ist wahnsinnig schön. Du kannst an einer Ecke, wirst du durchgeschoben aufgrund der vielen Touristen und dann läufst du zwei Ecken weiter und du bist alleine, sitzt du am Kanal. Es ist also irgendwie so ein Yin und Yang in der Stadt und gerade dieses Offene, was du ja auch irgendwie durch die 50% begründest, das, was anders ist als vielleicht das typische Bayern, allein diese Wochenenden, wo dann die ganzen Junggesellenabschiede dahin rennen, das kann zwar auf der einen Seite extrem ätzend sein, aber auf der anderen Seite merkst du, wie offen diese Stadt, dieses Land dann auch für diese ganzen Menschen ist. Und ich bin immer wieder fasziniert von Amsterdam. Also einfach eine ultra spannende Stadt, die ich so in dieser Facettenvielfalt noch nicht so oft gesehen habe.
Ja, was ich super spannend finde an der Stadt ist, wie die Stadt eben auch mit so Herausforderungen umgeht. Wie jetzt zum Beispiel, wir haben sehr viele große Festivals also ich fühle mich immer sehr eingebunden in der Organisation, in der Nachbereitung und weil einfach die Gemeinde Amsterdam mit ihrer Social-Media-Kommunikation da irgendwie was wirklich Gutes auch tut, dass man sich Teil davon fühlt. Und ich habe mich hier noch nie als Zugezogene gefühlt oder sowas. Und das finde ich auch ein sehr interessantes Thema, weil es auch so ein bisschen meine Lebenseinstellung, glaube ich, auch widerspiegelt. Also ich sehe mich jetzt nicht unbedingt als, ich bin Deutsche, und sondern eher doch schon so als Weltbürger und das einen halt, ja, andere Sachen einfach verbinden zu einem Land als jetzt nur, ich sag nicht, es ist nicht unwichtig, Traditionen und wie man aufgewachsen ist, es bildet natürlich so die Foundation und die Base für einen, aber man kann nochmal ganz anders mit einer Stadt connecten, sich verbinden und andere Sachen in sich selbst halt erfahren und herausfinden über sich selbst. Man lernt sich selbst nochmal anders kennen im Endeffekt.
Wenn du sagst, dass die Stadt so international ist, ich meine, Holland ist ja auch bekannt für seine Internationalität. Das war schon immer so, das hat man auch schon immer so gelebt. Ist die Arbeit dann auch anders? Weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt alle Kulturen so zusammenkommen, dann entwickelt sich ja vielleicht auch ein besonderes Verständnis von Miteinander, von Arbeit, von Kommunikation. Merkt man das oder ist es eher so, ja, mittlerweile normal?
Tatsächlich ist es, für mich ist es normal, es ist Normalität geworden. Aber ich muss auch dazu sagen, zum Beispiel, also ich arbeite im Süden von Holland. Ich arbeite nicht mal in Amsterdam. Also ich arbeite viel in Amsterdam, weil ich viel von zu Hause aus auch arbeite und remote. Aber es ist tatsächlich so, dass wir, also meine Kollegen kommen aus Iran, Südafrika, Deutschland. Wir haben auch Holländer. Aber es ist ein sehr internationales Team und jeder ist irgendwie auch sehr neugierig, Sachen zu erfahren von den eigenen Ländern und wie können wir auch diese Werte bei uns inkorporieren in unserer Kultur und einfach dieses bewusste Aufnehmen auch von verschiedenen Hintergründen und so und von verschiedenen Geschichten. Und das, glaube ich, ist absolut, was ich mitbekommen habe, überall in Holland so, würde ich sagen, größtenteils. Also ich habe noch nie jemanden begegnet, der einfach nicht offen für andere Kulturen gestanden, also offen stand für andere Kulturen. Aber ich glaube schon, dass es ein sehr normales Bild hier in den Niederlanden ist, auch abgesehen von Amsterdam. Mhm. Natürlich hat man auch Dorfleben, ne? Also natürlich hat man auch kleinere Gemeinden, die wo jetzt vielleicht nicht jeder auch Englisch spricht. Aber die Mentalität ist sehr landesübergreifend. Oder nee, im Land.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mal einen Professor aus Holland kennengelernt, der konnte perfekt Deutsch, perfekt Englisch. Und dann habe ich ihn gefragt, ich so, wieso ist das denn so bei euch, dass ihr das alle so perfekt könnt? Und dann hat er gesagt, ja, weil damals, also der war schon älter, da waren die Kinderfilme halt nicht übersetzt, sondern man hat dann entweder deutsche Kinderserien und Filme geguckt oder auf Englisch. Und dann hat man einfach spielerisch als Kind Englisch und Deutsch gelernt. Und ich glaube, das sind auch so Dinge, es kommen fremde Kulturen ins Land, die reden Englisch, die Nachbarn reden Deutsch und man kann mit denen kommunizieren. Und von daher war so ein Nachteil, den man als Kind anscheinend ja hatte, weil man nicht die Originalsprache in Kinderserien hatte, wird dann, glaube ich, zu so einem Generationenvorteil, weil er sagte, bei ihm damals haben alle Deutsch und Englisch geredet. In einer Zeit, wo hier in Deutschland Englisch noch nicht unbedingt Usus war als Fremdsprache. Und das finde ich auch, es ist ja der Hammer. Also,
ja, und das hat sich auch nicht geändert. Also das hat sich tatsächlich auch nicht geändert. Also die Filme sind hier nicht übersetzt. Es gibt Untertitel. Aber ich meine, viele natürlich schauen auch Netflix und da sind Filme auch nicht unbedingt übersetzt und man arbeitet mit Untertiteln. Aber das ist gang und gäbe hier und okay, nach wie vor auch so. Okay. Ja. Ja. Ja, okay. Und also sie machen sich auch ein bisschen lustig dann manchmal über Deutschland und dass ja alle Filme übersetzt sind wäre ja total komisch. ja, aber das ist absolut bringt das einen Vorteil. Und auch bei uns also wir sind tatsächlich ein kleines Team von 15 Leuten, aber unsere erste Kommunikationssprache ist Englisch. Und das war es von Anfang an. Das war auch nie eine Hürde. Also es stand auch jetzt nicht irgendwie, wenn Leute gesucht wurden, stand da nicht, okay, du musst Holländisch sprechen können. Also das war nie ein Thema. Sprache war tatsächlich nie ein Thema.
Ah, das ist super interessant, weil ich habe auch schon überlegt, also vor Jahren schon, ob ich nicht mal einfach nach Amsterdam ziehe und dort mal eine Zeit lang lebe. Und da habe ich immer gedacht, ja, du musst ja Holländisch können. Und dann hat ein Freund von mir, der in Amsterdam wohnt, der hat gesagt, nee, das geht auch ohne. Ich so, ja, das geht dann nur mit dem richtigen Job und so und sonst ist es doch doof. Und ja, wenn man allein sieht, dass die Universitäten und bei mir im Jahrgang sind auch unzählige Massen einfach nach Groningen und so weiter in die Universitäten gegangen, haben auf Englisch studiert und das Angebot ist da. Das heißt, man ist ja viel lockerer in dem Umgang mit dem, was man heute als Megatrend Globalisierung ansieht, was uns alle verändert. Man ist einfach bereit durch diese Sprache. Und wenn ich so große Konzerne sehe, die sich in Deutschland sehr schwer tun, wo ich dann auf einmal eine Präsentation auf Deutsch halten muss, aber die Folien müssen Englisch sein, weil man hat ja 10 Mitarbeiter, die kein Deutsch können, aber in einer anderen Abteilung ist es genau andersrum. Also da muss ich auf Englisch reden und habe aber deutsche Folien, wo ich dann denke, was ist hier los? Ne? Also man versucht das irgendwie zusammenzubringen. Ja, und da sind die Holländer weiter. Die sagen einfach Englisch, sobald wir englische Leute im Team haben, let's go. Und ja, das ist ja der Hammer. Also.
Ja, es gibt natürlich auch Unternehmen, die fragen für Holländisch, aber in den meisten ist es tatsächlich so, dass es wie eine natürliche Entwicklung ist. Also ich glaube auch, dass das Entwicklungsthema sowieso Innovation und Entwicklung in Holland, habe ich das Gefühl, dass einfach es geht schneller. Ich weiß nicht, ob es an der Größe von dem Land hängt oder einfach auch das Bewusstsein vielleicht anders ist, aber Entwicklung geht unheimlich schnell in dem Land. Und Themen, die mich natürlich sehr interessieren, sind absolut in der Arbeitswelt und auf Organisationsebene Wie sehen Unternehmen strukturiert? Wie sehen Unternehmenskulturen aus? Ganzheitliche, holistische Ansätze. Und da ist Holland tatsächlich eines der führenden Länder, also klar, skandinavische Länder auch, aber der Welt. Also wenn wir von Self-Management sprechen und diese ganzen Themen, ist Holland ein absoluter Hub für diese Themen. New Work und das macht's auch super spannend, weil ich glaube auch einfach, die Entwicklung der Zeit, also die Entwicklung unserer Welt, die bringt uns zu so einem Thema. Es ist einfach sehr präsent und Holland ist in dieser Zeit mein Wunschland zu leben, sage ich jetzt mal. Weil man ist doch am Puls, ne?
Am Puls der Zeit, auf jeden Fall.
Am Puls der Zeit, ja.
Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass in meine Bibel, Reinventing Organizations, Frederic Laloux war ja neulich auch im Gespräch, er hat ja dieses Beispiel Bürzorg gebracht. Wir haben sogar einen deutschen Vertreter auch schon im Podcast gehabt, Ende Dezember 2018, wenn jemand die Episode nochmal googeln möchte. Und wie schnell einfach ein System kippen kann, weil Menschen eine neue Form der Pflege entdecken. Bürzorg, Nachbarschaftshilfe und auf einmal innerhalb von 10 Jahren hat man über 10.000 Mitarbeiter und es ist schon irgendwie moralisch verwerflich, die eigenen Eltern, die jetzt gepflegt werden müssen, nicht bei Bürzorg unterzubringen. Und dieses System, also diese Selbstorganisation, etwas anders zu machen, das dauert hier in Deutschland, wird das noch viel, 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 viel länger dauern, weil wir halt nicht so offen sind, weil wir das erstmal alles testen müssen und ja, wir müssen gucken, ob das geht. Ja, das haben die Holländer doch vorgemacht. Also wir haben da zwar eine Grenze, so eine Staatengrenze, aber eigentlich könnten wir das doch einfach weiter wachsen lassen. Nee, wir haben ja eine andere Abrechnungsmethode und so, das müssen wir erstmal so Prototypen testen und Pilotprojekte installieren und so. Also da tun wir uns unheimlich schwer und das ist das, was ich von Holland kenne, da probiert man es aus und dann, wenn es gut ist, dann ist das die neue Norm. Und es ist ja nicht nur Bürzorg, da gibt es ja wahrscheinlich unzählige Beispiele, oder?
Ja, absolut. Aber das ist auch ein Thema, was mich, glaube ich, auch ein bisschen frustriert hat in Deutschland, ist, es wird oftmals einfach, es wird überall hingeschaut für Lösungen und wie auch immer, aber doch selten einfach diese Intrinsik-Sichtweise. Weil oft habe ich gehört und höre ich auch immer noch, solange sich das System um uns rum nicht ändert, können wir nichts tun. Und wir haben genau die umgekehrte Einstellung eigentlich hier. Und ich meine, nicht nur in Holland, das ist natürlich auch eine sehr individuelle Einstellung zum Leben, aber es passiert hier öfter. Und ich meine, wir sind auch ein gutes Beispiel. Wir sind mit Energy Circles in der Öl- und Gasindustrie. Und es ist ein sehr interessantes und spannendes Thema, weil wir sagen, wir wollen diese Industrie revolutionieren. Wir wollen eine positive Veränderung von innen nach außen machen. Und trotzdem bekomme ich von ganz vielen irgendwie so komische Blicke auch oder fragende Blicke. Du bist in der Öl- und Gasindustrie. Wie kannst du das denn mit deinen Werten ausmachen? Wo ich sage, ja, aber wie soll denn Veränderung sonst passieren? Also, wir sollten sie doch von innen heraus machen und vor allem diese Industrie einschließen in diesen Prozess und nicht ausschließen, ne?
Und da wird gleich gesagt, ja, das geht ja nicht bei denen, weil die machen ja alles kaputt und verschmutzen alles. Mach doch irgendwas hier in dem Bereich, da ist das einfach. Das ist ja auch die einfachste Form, auf diesen Wandel zu reagieren in ganz kleinen Schritten und die großen können wir eh nicht verändern. Also hörst du da so ein bisschen mehr Optimismus auch heraus?
Es kommt absolut auf den Kontext drauf an auch, aber ja, ich finde schon. Also ich finde, hier ist mehr dieses freie und kreative Denken auch und wir, also vielleicht auch ein bisschen mehr auch dieses wir sind hier aus dem Grund und wir können eine Veränderung machen. Es hängt eigentlich nur davon ab, wo und wann und wie. Und vor allem halt auch natürlich in meinem Umfeld jetzt, weil es ergibt sich ja dann so, wenn man selbst damit anfängt, dann kommen ja auch die richtigen Leute zu dir und die haben dann ein gleiches oder ähnliches Mindset und man macht es ja dann zusammen. Also man ist ja auch nie alleine. Aber das sehe ich schon hier viel. Also diese positiven Ansätze, aber auch die Leichtigkeit. Und Leichtigkeit ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, um auch nachhaltige Veränderungen zu machen, weil man doch, man hat immer so ein bisschen diese Startup-Einstellung. Und ganz oft ist ja auch so, man möchte genau diese Energie in Unternehmen, wie sagt man, also man diese Energie im Unternehmen behalten. Und oft ist es ja so, dass man dann mit irgendwelchen Corporate-Ansätzen reinkommt und genau das wegnimmt. Genau diese Energie, die eigentlich ja, das Fuel für das Unternehmen gibt. Und da habe ich so schon das Gefühl, dass es hier, diese Positivität ist da, diese Leichtigkeit ist da und somit halt auch Innovation und der Wille einfach auch einen positiven Einfluss zu machen, eine positive Veränderung. Was man dennoch auch sieht jetzt ist, durch Kretas Aufschrei eigentlich oder Aufruf, diese Grüppchenbildung ist trotzdem auch da, ne? Dieses richtig oder falsch, schwarz-weiß, man muss sich für eine Seite entscheiden.
Ja, klar.
Das erlebt man auch absolut. Aber trotzdem würde ich sagen, die Positivität und dieses Angriffslustige und auch diese Willensstärke ist absolut vorhanden.
Ja, aber das wäre auch eine Frage von mir, weil ich meine, Holland ist ja, sagen wir mal so, ein bisschen mehr betroffen, weil man halt auch ein bisschen tiefer liegt. Das heißt, wenn der Meeresspiegel steigt, dann sinkt das niederländische Festland. Also das würde, man müsste schon sehr viel Geld investieren, um bestimmte Regionen zu schützen. Das heißt, aus dieser noch stärkeren Bedrohung oder sagen wir mal so einer greifbareren Bedrohung müsste doch eigentlich auch ein anderes Engagement entstehen. Also gibt es trotz dieser Schwarz-Weiß-Denke auch etwas, was entsteht, also das, was passiert? Sind die Holländer da weiter als wir oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich finde, also es passiert absolut viel, also auch auf sehr, sehr groß angelegtem Terrain. Zum Beispiel, ich selbst wohne auf einer unechten Insel eigentlich. Also es wird Wohnraum in Amsterdam geschaffen, wie wir wissen, ja, Wasser ist überall. Und es werden jetzt auch gerade noch drei Inseln eigentlich neben unserer Insel gebaut. Und ich glaube, was dieser Druck oder dieses Bewusstsein fördert, ist absolut Innovation. Also es wird kein Kopf in Sand gesteckt, sondern es wird einfach nach neuen Möglichkeiten geschaut. Und das ist auch der Weg, wie wir arbeiten. Also im Endeffekt, okay, wir haben jetzt eine Herausforderung, wir haben ein neues Thema und wir gucken uns das an und sagen, oh, wir werden aber davon nicht deprimiert oder frustriert oder stecken den Kopf in den Sand und drehen unseren Rücken dazu, sondern wir sagen, was sind unsere Möglichkeiten und wie können wir auch unsere Ressourcen und die Sachen, die wir vorhanden haben, neu ordnen, um dieser Sache zu trotzen und vielleicht einfach auch noch die Sache besser zu machen und um besser zu werden. Und ich glaube, was auch natürlich sehr offensichtlich ist, sind so Sachen wie, ist auch nur ein ganz eigenes Thema, da gibt es auch Pro und Cons natürlich, aber hier zum Beispiel, du siehst hier in Amsterdam vor allem, aber auch in Holland generell, du siehst extrem viele Teslas oder ja, nicht nur Teslas, aber Tesla ist einfach dieses Netzwerk, was hier sehr ausgebreitet ist und immer populärer wird auch. Und ja, das in Deutschland im Vergleich, als es hier angefangen hat, war in Deutschland davon lange noch nichts zu sehen. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt damals, okay, warum? Also Deutschland, Autoindustrie, warum ist das nicht so? Und habe dann auch Gespräche gehabt mit Freunden und Familie und da ist auch viel Markenbindung. Also klar, ich bin auch mit Audi und Volkswagen aufgewachsen und BMW. Aber auch viel, also ein Teil oder eine Industrie, auf die man auch sehr stolz ist in Deutschland, die aber jetzt eigentlich gerade so ein bisschen in Schatten gerückt wird, finde ich, in vielen Bereichen, weil sie einfach nicht ganz so schnell reagiert hat. Also ich weiß zu wenig drüber, um jetzt über dieses Thema zu philosophieren, aber das sind auch so Punkte in Holland. Es gibt was Neues, es wird eine neue Bewegung unterstützt Und es muss nicht heißen, dass wir jetzt am Endprodukt angekommen sind, weil so funktioniert es halt auch nicht, ne? Also es ist ja immer Entwicklung, die weitergeht und die weitergeführt wird, aber man muss sich halt da auch für interessieren und den Fokus halt in eine andere Richtung schwenken.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, da ist ja auch der große Vorteil, man hat kein eigenes Auto, was man herstellt, also ist man offen für alle, die es gibt, wo wir vielleicht noch natürlich auch eine Bindung haben, wo wir sagen, wir sind schon immer mit der Marke gefahren oder das unterstützt unsere Region. Und diese Offenheit wird dadurch vielleicht auch ein Stück weit versperrt. Super interessant. Ich habe auch im Sommer gedacht, ich bin ja großer Bahnverfechter, Hashtag Bahncard 100 und sitze sehr viel in der Bahn, bin auch sehr häufig frustriert, kann das mittlerweile mit einer gewissen Achtsamkeit aber auch ausblenden und habe das im Griff. Und in Holland, das war ja ein Bahnparadies, also man, egal wo man hinfährt, es kommt alles pünktlich, es ist alles im, ich hatte das Gefühl, ich kann alle 5 Minuten nach Amsterdam reinfahren, egal wo ich bin. Und diese Konnektivität, die man auch im öffentlichen Sektor schafft, ja, das Land ist kleiner, auf jeden Fall. Es ist einfacher dadurch ein Stück weit, aber ja, es ist eine ganz andere Nummer. Und wenn man sich das einmal vergegenwärtigt und vergleicht, dann sieht man auch hier, wir haben da ganz andere Bereiche. Genauso digital, also ich habe überall Empfang gehabt, überall LTE. Es sei denn, ich war irgendwo in so einem Ladengeschäft irgendwo im Keller, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten habe ich überall Netz gehabt. Ich konnte immer Google Maps anschmeißen und das war schon cool.
Ja, absolut.
Nee, also, das merkt man. Ja. Du hast eben über Energy Circles gesprochen. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen. Also was genau macht ihr und was ist die Besonderheit? Also wieso versucht man diese große Industrie zu revolutionieren?
Also es hat eigentlich angefangen mit ganz pragmatisch, ganz easy. Wir, also als Sales Office eigentlich für Ventile. Und das ist ja an sich eigentlich nicht so spannend. Und dann sind wir aber tatsächlich auf persönlicher Ebene, ist einfach eine Gruppe von Menschen zusammengekommen, die 15, von denen ich gesprochen habe. Und wir haben gesagt, irgendwie, ja, uns verbindet irgendwas anderes, als jetzt Ventile zu verkaufen. Die meisten auch gar nicht wirklich großen Kontakt zur Öl- und Gasindustrie gehabt. Und klar, wir haben auch Ingenieure, aber und dann haben wir so ein bisschen, sind wir auf die Reise gegangen. Und es fing so an, der Gründer von Energy Circles hat hat früh festgestellt, als er in einem ziemlich großen Unternehmen gearbeitet hat, dass es sehr ineffizient ist, sehr frustrierend ist und er auch keinen Platz hatte, eigentlich zu agieren und positiven Einfluss oder Impact eben zu machen. Und er hatte dann gesagt, Leute, wir machen das jetzt mal anders. Wie sieht's denn aus? Lasst uns doch mal ein bisschen Sachen verändern, die wir wirklich auch verändern wollen, wo wir Kontrolle drüber haben. Und das sind wir selbst. Und dann haben wir angefangen, Holacracy zu implementieren. Das ist ein Self-Management-Tool. Und Holacracy hat sehr viele Fragen aufgeworfen, auch auf persönlicher Ebene. Und ganz schnell ist der Fokus eigentlich in Richtung persönliche Entwicklung gegangen. Und persönliche Entwicklung hat uns weitergebracht, unser Bewusstsein. Wir haben verstanden, wie Sachen miteinander verbunden sind. Und diese Reise hat uns eigentlich zusammen zu so einem größeren Calling gebracht, sage ich jetzt mal. Also und mit Energy Circles sind wir dabei, eine Plattform aufzubauen mit Menschen in der Öl- und Gasindustrie, die auch eine Veränderung machen wollen in der Industrie, weil wir sagen, es ist unheimlich viel Wissen in dieser Industrie. Ist der Hammer. Also viel Wissen, viel Erfahrung. Und es wäre wirklich risikoreich zu sagen, wir machen eine Veränderung in der Welt und lassen diese Industrie eigentlich außen vor. Und wir sagen, weil oft, wie gesagt, wir bekommen diese Reaktion, was macht ihr in der Industrie? Diese Industrie, die sollte eigentlich gar nicht existieren. Und dann sagen wir, naja, wenn wir einen Knopf hätten und wenn du diesen Knopf drücken könntest und in dieser Sekunde würde die Öl- und Gasindustrie aufhören, würdest du diesen Knopf drücken? Und fast jeder würde sagen, nein, weil es einfach komplett unsere Gesellschaft teilen würde. Es würde Also nicht nur teilen, wahrscheinlich zerstören auch. Und deshalb sagen wir, was können wir in der Zwischenzeit tun? Und das ist jetzt eigentlich, das ist diese Reise, in der wir sind. Und wir versuchen, Lösungen zu finden, die die Prozesse effizienter machen, die Innovation antreiben und arbeiten somit eben mit Partnern in der Industrie zusammen, die auf dem gleichen Weg wie wir sind. Nee, aber im Endeffekt, also das ist es, ne? Wir finden gemeinsam Partner in der Industrie, um diese Veränderung zusammen zu machen. Und wir sind jeden Tag wieder überrascht, wie viele Menschen da draußen sind, die eben auch diese Veränderung machen wollen, die in der Industrie sind, weil sie sagen, ich selbst habe Kinder, habe teilweise Enkelkinder und ich möchte haben, dass sie auch eine Zukunft haben, die gut ist, ne? Die nicht irgendwie in den Sternen steht und man weiß nicht, wo es hingeht. Und was können wir tun? Was können wir zusammen in der Industrie tun?
Ja, cool. Dann ist es genau dieses Gegenteil von dieser Schwarz-Weiß-Denke, sondern es geht um das große Ganze und um die Farben dazwischen. Und ich finde den Ansatz grandios, weil man hat ja immer ganz schnell die bösen Player ausfindig gemacht, dann schließt man die aus, obwohl wenn diese was tun, dann hat man einen höheren Effekt, als wenn man mit 20 anderen Playern zusammenarbeitet oder Branchen etc. pp. Manche haben es sehr leicht, etwas zu verändern, haben aber auch keinen großen Impact auf das große Ganze. Von daher macht das, glaube ich, großen Sinn, was ihr macht. Und ja, das ist cool. Also
und ich hatte die gleiche Denkweise tatsächlich vor 10 Monaten. Da gab es für mich richtig und falsch und schwarz-weiß. Mhm. Und aber man kreiert seine eigene Insel und sitzt dann auf seiner Insel und ist dann doch irgendwie auch nicht mehr mit was halt außenrum passiert, eigentlich connected. Verbunden und das macht es natürlich schwer, eine nachhaltige und langfristige Veränderung zu machen. Und Veränderung passiert in so einer Industrie schon mal gar nicht, würde ich sagen, über Nacht, aber es passiert und das ist einfach ein Weg, den wir gemeinsam gehen.
Ich stelle mir dich gerade auch tatsächlich auf deiner Insel vor, wie du alleine Homeoffice machst. Das ist richtig, das ist falsch, mit denen rede ich nicht. Genau, und da mal von der Insel runterzukommen, das ist auch, glaube ich, das Bild, was du uns gegeben hast. Tine, ich glaube, wir haben einen super Einblick über dein Leben in den Niederlanden, in Holland. Du hast die Unterscheidung gesagt, ich habe sie schon wieder vergessen, Provinz Holland. Ja, also Holland ist nicht gleich Niederlande. Doch, ist gleich Niederlande, aber die Niederlande ist nicht gleich Holland, das kann man so sagen, ja?
Ja, also Niederlande ist nicht gleich, nee, andersrum, oder? Also Niederlande ist das Land und Provinz Nordholland. Holland ist eben wie ein Bundesland ist Holland im Endeffekt. Das ist die Provinz um Amsterdam rum.
Okay, das ist, jetzt habe ich es verstanden.
Aber es ist kein Holländer böse, wenn man sagt Holländer oder Niederländer, von daher, aber ja.
Ja, okay, die sagen einfach, okay, uns ist es egal, wir sind open-minded, nennt uns wie ihr wollt.
Das richtig. Passt ja auch dann.
Cool, ja. Dann vielen Dank für deinen Exkurs und du hast mich bestärkt in meinem Gedanken, irgendwann nochmal in den Niederlanden zu wohnen, in Amsterdam vielleicht, obwohl das Wetter natürlich immer so ein bisschen dagegen spricht, aber ja, ich glaube, ja, so kulturell könnte das ganz gut passen.
Wir würden uns freuen, Frank.
Vielen, vielen Dank.
Super, danke.